Herr, wir wollen deine Güte heute Abend wieder ganz neu entdecken, auch aus den Spannungen, aus den Bedrängnissen heraus. Wir wollen dir begegnen und immer mehr deine Liebe erfahren, auch über deinem Wort. Herr, bewahre uns vor allen eigengemachten Gedanken, sondern wir wollen bei deinem Wort lernen, worauf wir uns im Leben und im Sterben verlassen können. Amen. Wir hatten letztes Mal die Verse 1 bis 7 vom Kapitel 4 im Galaterbrief, Galater 4. Der Höhepunkt der Zeit, die erfüllt ist, ist der Augenblick, dass wir die Kindschaft empfangen. Das kommt durch die Sendung Jesu. Wir sind Kinder. Woran erkennt man Kinder? Dass man zum ewigen Gott, Abba, lieber Vater, sagen kann. Es ist jetzt immer merkwürdig, wie zwischen Sonntag und der Bibelstunde sich das berührt. Mir war das vorher nicht klar, aber es ist eine positive Ergänzung, wenn wir immer wieder sehen, wie es dem Paulus immer nur um ein Evangelium geht, dass wir Kinder Gottes werden, dass wir neue Menschen werden, dass Christus in uns geboren wird, dass nicht wir leben, sondern Christus in uns. Und jetzt macht er das noch einmal ganz praktisch. Vers 8. Bevor wir das nächste Mal zu dem großartigen Abschnitt kommen, zu der Freiheit, der großen Freiheit eines Christenlebens. Frei von allen bedrängenden, belastenden Jochen der Knechtschaft. Das nächste Mal, heute nochmal, aber es ist immer das gleiche Thema, Warnung vor Rückfall in die Gesetzlichkeit. Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Werdet doch wie ich, denn ich wurde wie ihr, liebe Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir kein Leid getan. Ihr wisst doch, dass ich euch in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe beim ersten Mal. Und obwohl meine leibliche Schwäche euch ein Anstoß war, habt ihr mich nicht verachtet oder vor mir ausgespuckt, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, ja, wie Christus Jesus. Wo sind nun eure Seligpreisungen geblieben? Denn ich bezeuge euch, ihr hättet, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Bin ich denn damit euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte? Es ist nicht recht, wie sie um euch werben. Das sind diese falschen Lehrer, die in die Gemeinde eingedrungen sind. Diese Irrlehrer, sie wollen euch nur von mir abspenstig machen, damit ihr um sie werben sollt. Umworben zu werden ist gut, wenn es im Guten geschieht, und zwar immer und nicht nur in meiner Gegenwart, wenn ich bei euch bin. Meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Das ist das Ziel, was der Paulus bei aller Missionsarbeit ja gab, dass Christus in uns lebt, dass Christus unser Leben neu gestaltet. Ich wollte aber, dass ich jetzt bei euch wäre und mit anderer Stimme zu euch reden könnte, denn ich bin irre an euch. Und jetzt noch ein Abschnitt, den ich nachher ziemlich kurz auslege. Er nimmt hier ein Beispiel des Alten Testaments und möchte an diesem Beispiel es noch einmal klar machen. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Den einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber der von der Magd, von der Hagar, ist nach dem Fleisch gezeugt worden. Der von der Freien, von der Sarah, aber Kraft der Verheißung. Diese Worte haben tiefere Bedeutung, denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse, einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar, denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Das ist sein rabbinisches Judentum, das er so bezeichnet. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die freie, das ist unsere Mutter. Stehen auf einem Grabstein auf dem Zionsfriedhof in Jerusalem steht dieses Wort. Ich glaube, es steht bei der Maria Bender, einer äthiopischen Prinzessin, die Frau eines Missionars war und in Jerusalem starb. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Ihr aber, liebe Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung, aber wie zu jener Zeit der, der nach dem Fleisch gezeugt war, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt. Doch was spricht die Schrift? Stoß die Macht hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn der Macht soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht Kinder der Macht, sondern der Freien. Das ist eine typische rabbinische Schriftauslegung, die bei uns beim Lesen immer etwas Schwierigkeiten bereitet und auch etwas mühsamer ist. Deshalb will ich nachher gar nicht so viel Zeit drauf verwenden. Die haben sehr in dieser sogenannten Allegorese gearbeitet, Wortbedeutungen übertragen. Und das ist für uns immer etwas schwieriger zu verstehen, aber ist im Judentum bis heute sehr gebräuchlich. Wir gehen jetzt mal vor, wieder auf den ersten Vers, also Vers 8 von unserem Abschnitt. Lassen Sie mich mal wo ganz anders anfangen. Was uns immer wieder interessiert ist, wir wollen hören, was Gott Großes in unserer Zeit wirkt. Sonntag war die Andrea Hilger aus Maputo, der Hauptstadt von Mosambik, da, aber ich habe immer wieder geguckt und sie nicht gesehen. Die hat heute noch so schön erzählt, da ist der Peter Botha gestorben. Das war ein schlichter Missionar aus Südafrika, der uns dort in Mosambik viele Türen geöffnet hat. Und sie erzählte einfach, wie groß das jetzt war bei der Trauerfeier, wie diese Afrikaner erzählt haben, was dieser Mann ihnen an Schrifterkenntnis gebracht hat, wie sie da gewachsen sind in der schweren Zeit des marxistischen Terrors. Und das erhebt einen immer wieder, wenn man etwas hört und spürt von den großen Taten Gottes in der Welt. Wenn wir hören, wo eine Erweckung ist in unserer Zeit, wo Menschen zum Glauben kommen, Gott wirkt Großes. Wir wollten gerne Großes mit Gott erleben. Meine Großmutter hat immer gesagt, erzählt mir etwas von den Siegen im Reich Gottes. Wo geschieht gerade etwas? Was habt ihr erlebt, wie Jesus mächtig wirkt? Das sollte ja auch bei uns sein. Ich habe vor ein paar Tagen was erlebt bei einem Gespräch. Wunderbar, wo ein Mensch hörend wurde und ich durfte ihm ein Stück Licht bringen. Oder ich habe erlebt etwas anderes, eine Gebetserhörung, die mir mächtig wurde. Etwas von den Siegen im Reiche Gottes wollte ich hören und erleben. Und es war Schönes, wenn Christen sich treffen, sollen sie sich ermuntern und aufbauen. Aber wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt umhorchen, würden sie alle sagen, ich müsste auch von meinem Versagen erzählen. Von meinen Enttäuschungen. Von meinen Zweifeln. Wie ich versagt habe. Wie ich untreu war. Jetzt brauchen Sie nicht anfangen. Da könnten wir immer leider aus unserem Leben sehr viel Negatives erzählen. Das bringt uns ja nicht weiter und hilft uns nicht. Es ist nur wichtig, dass wir immer wieder wissen, wir sind Leute, die auch nüchtern ihre eigenen Versäumnisse sehen und ihre Fehler und was wir nicht fertig bringen. Und wir dürfen das nicht einfach überspielen und so tun, als ob wir alles könnten. Es war auch dort etwa interessant, wie dieser Peter Botha in seinen letzten Lebenstagen sehr durcheinandergebracht war durch Leute, die kamen und von prophetischen Weisungen sprachen, er werde nicht sterben, sondern in 3 Tagen sei er geheilt. Und die Zeit, die diese angegeben haben, war dann genau seine Todesstunde. Das ist ja heute immer so heikel, dass so viele Leute so leicht sind, da ihre großen Meinungen zu erzählen und denken, im Namen Gottes können sie tun. Das ist eine ganze Seuche heute. Es ist immer wieder gut, dass man auch sagt, ich weiß nicht, was Gott will. Und schweigt. Also, Gott macht Siege in unserer Zeit, aber wir wollen nicht über unsere Verhältnisse leben. Wir wollen auch keine Sprüche machen, größer als wir wirklich können. Das ist ja heute eine Versuchung, dass man dann plötzlich so tut und sagt, ich habe in meinem Leben große Erfolge, seitdem ich als Christ bin, lebe ich nun besser. Ich habe Ihnen ja oft gesagt, Sie werden bis zu Ihrer Todesstunde immer wieder vor dem Jammer stehen, dass Sie in Ihrem Leben die Sünde erfahren. Vielleicht sehen Sie es immer schärfer. Ich wünsche es, dass Sie es immer schärfer sehen. Und das ist ein großer Moment, wenn Sie die Gnade Jesu fassen dürfen. Aber dass man gleichsam wie ein Metermaß hinlegt und sagt, guck, jetzt bin ich gewachsen, so wie die Kinder hinstehen und so Latte und sagen, jetzt bin ich gewachsen, so kann man das Christenleben leider nicht verfolgen. Als ein Wachstum. Wenn man sagt, guck, ich werde immer lieber. Ich werde immer besser. Ich werde immer frömmer. Sie wissen, dass das nur Leute tun, die in der Heuchelei leben. In der Falschheit. Und deshalb spricht Paulus zuerst von einem Holzweg. Da hat er jetzt so ein paar Mal behandelt und sagt, das ist ein ganz schlimmer Holzweg, den gläubige Leute gehen. Sie haben entdeckt, dass allein die Gnade Jesu rettet. Vielleicht sollte ich jetzt doch mal sagen, weil so viele haben mich gefragt, was ich von dieser Unterzeichnung in Augsburg halte. Sie wissen, dass 250 Theologieprofessoren sich dagegen gewandt haben. Weil sie sagen, kein Mensch wüsste genau, was man eigentlich damit meint, mit diesem Papier, das unterschrieben wurde. Das ist ein typisches Produkt unserer Zeit. Deshalb nochmal, Sie wissen, dass wir uns ganz arg freuen über Christen aus allen Kirchen und wir nie irgendwo eine Gruppierung hier über die andere stellen wollen. Und deshalb geht es nicht um eine konfessionelle Spaltung, sondern ich habe große Sorge, ob unsere evangelische Kirche noch wirklich begriffen hat, was heißt Rechtfertigung aus Glauben. Das was heißt, ganz schlicht, es gibt eine Hölle, Menschen gehen verloren, allein das Blut Jesu rettet sie. Und das ist das Evangelium, von dem der Paulus spricht. Anders wird kein Mensch gerettet. Wir haben am Sonntag gesagt, die Schlüssel des Himmelreichs, die haben Sie, indem Sie einem Menschen Vergebung der Sünden zusprechen dürfen und ihm sagen dürfen, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Eigentum Jesu. Wenn einer Jesus aufnimmt in seinem Leben, Vergebung der Schuld, bloß nochmal, ich habe gesagt, das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Und jetzt kommt der Holzweg, dass man dann anschließend sagt, aber jetzt müssen wir in unserem Leben sichtbare Zeichen setzen unseres neuen Lebens. Vers 9, zweite Hälfte. Wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten und Jahre. Es ist immer ein bisschen schwierig mit diesen Worten. Was sind diese Mächte? Paulus sagt das deshalb immer von den Mächten. Der Indianer im Urwald, in seinem Geisterglauben, ist ein Mensch, der ein Leben hat, das bis zum Letzten bestimmt ist durch lauter Verordnungen. Das muss ich tun, das ist richtig, das ist gut und das muss ich machen. Er lebt in einer großen Angst, irgendwo diesen Pflichtenkatalog zu verletzen. Wir sprachen ja schon vom animistischen Heidentum. In allen Religionen der Welt ist alles eingängig, was er tut. Ob er auf die Jagd geht, und da muss er die Gestirne fragen, da muss er die Geister fragen, ein dauerndes Hören auf die Stimme der Ahnen und alles Mögliche. Und Paulus sagt, jetzt werdet doch im Christenleben nicht auch wieder Leute, die dauernd bloß nach irgend gewissen Vorschriften leben. Ich habe immer versuchen wollen, wie ich es Ihnen noch deutlicher machen kann. Und eigentlich
Schon am Sonntag war mir es im Gottesdienst so, aber es hat keinen Wert, wenn man es Ihnen vorliest. Luthers Vorrede zum Römerbrief ist das Genialste, was zum ganzen Thema je geschrieben wurde. Und zwar sind es eigentlich nur die ersten Seiten, die er dazu schreibt. Es sind Luthersammlungen oft drin. Es gibt auch Bibeln, wo diese Vorrede Luthers drin steht. Wo Luther eigentlich das sehr simpel sagt und sagt, ihr müsst aufpassen, das Wort Gesetz hatte ganz andere Bedeutung bei uns. Und zwar, also jetzt wiederhole ich, was wir so oft hatten, ihr habt im Straßenverkehr Gesetze, dass man etwa mit dem Auto rechts fährt und nicht links auf der Straße. Ist doch klar, Gesetze, die brauchen wir. Diese Gesetze müssen Sie tun, da ist nicht wichtig, ob Sie das gern tun oder ob Sie das Gesetz lieb haben. Das müssen Sie einfach machen. Das können Sie auch widerwillig tun, aber Sie müssen es tun. Und wenn Sie sich nicht dran halten, dass Sie bei Rotlicht halten, dann wird Sie irgendwo mal einen Schubo erwischen, dann wird Ihnen eine deftige Strafe draufnallen. Das Gesetz behandeln wir Menschen als eine ganz normale Hilfe zum Leben. Sag Martin Luther, es ist nun dem göttlichen Gesetz ganz ähnlich, dass der Mensch das eigentlich ein bisschen widerwillig erfüllt. Und da zitiert er aus dem Römerbrief und sagt das sehr leicht und sagt, das zeigt sich zum Beispiel daran, dass du ganz eifrig verfichtst und sagst, der Mensch soll nicht Ehe brechen und der Mensch soll nicht stehlen. Du weißt aber ganz genau, dass in deinem Herzen, in deinem Begehren das lebt. Du machst es ja eigentlich nur widerwillig. Du machst es vielleicht nur äußerlich, du heuchelst. Und was du nicht von innen heraus tust, ist nicht richtig erfüllt. Bei Gott. Bei Gott ist anders als im Straßenverkehr. Da fragt keiner nach deinem Herz. Luther sagt, das Gesetz ist eine geistliche Größe. Gott will nicht, dass wir das Gesetz widerwillig, missmutig erfüllen, sondern als Kinder. Das ist ja das Beste für unser Leben, wo wir zur Entfaltung kommen. Und deshalb werden wir schuldig vor dem Gesetz erkennen, wie immer, dass wir es eigentlich nur gezwungen tun. Und da kommt es beim Paulus in Römer 7 an, wir sind Menschen unter die Sünde getan. Wir können das Gesetz ja gar nicht richtig erfüllen. Wir können es zwar äußerlich erfüllen und sagen, ich habe noch keinen Tod geschlagen, ich habe noch keinen Banküberfall gemacht und so weiter. Aber im Herzen drin müssen wir sagen, wenn Jesu Wort uns in der Bergpredigt trifft, natürlich, bei mir sind auch unreine Gedanken im Kopf und ich habe auch Habgier und ich tue auch meinen Nächsten gern übervorteile, wenn es mir dient. Ich bin ein Egoist durch und durch. Und der Paulus sagt, also gut, das Gesetz kannst du doch gar nicht erfüllen. Du kannst es zwar äußerlich erfüllen wie im Straßenverkehr, aber Gott sucht doch die geistliche Erfüllung des Gesetzes, darum hilft es doch nichts. Und jetzt sagt er hier, warum wendet ihr euch nach eurer Bekehrung wieder diesen Gesetzen zu? Das ist ein ganz einfacher Grund, weil der Mensch meint, er könne damit sein Image pflegen. Er könnte dadurch sagen, ich bin doch ein frommer Mensch. Beobachten Sie das mal ein bisschen, wie man sich da gern macht und sagt, guck mal, wie lange ich fasten kann und wie lange ich meine Pflichten erfülle. Das ist eigentlich immer zum Angeben vor anderen. Der Paulus sagt, das hat für dein geistliches Glaubensleben gar keine Bedeutung. Ich habe gleich am Anfang unserer Auslegung vom Galaterbrief gesagt, es ist eine Not von jungen Christen. Also nicht bloß altersmäßig jung, sondern die jung zum Glauben kamen, also frisch bekehrt sind, dass sie ganz schnell rigoros werden und lauter Ordnungen machen wollen. Dass sie auch ganz wild werden und sagen, das ist nicht gut und das muss man alles bekämpfen und so. Sie werden eifrer. Paulus sagt, pass auf, nicht zurückfallen auf den Holzweg. Sie wissen, was ein Holzweg ist. Da kann man schön drauf spazieren gehen, aber er führt nicht ans Ziel. Irgendwo endet er im Dickicht. Du kannst auf dem Weg des Gesetzes auch nicht die Heiligung deines Lebens verbessern. Man hört es ja immer wieder, wäre es nicht wichtig, dass man jetzt auch die Gebote predigt. Ich habe ja immer gern Predigtreihen gemacht, aber ich habe mein Leben lang mich gehütet, eine Predigtreihe über die 10 Gebote zu machen, weil ich immer gefürchtet habe, man endet sehr schnell in sehr simplen Ratschlägen, die den Menschen sehr wenig helfen. Ich bin überzeugt, dass die Gebote verbindlich sind für uns. Aber sie können nur von Kindern erfüllt werden, in denen der Geist des Vaters lebt, wo Christus in unserem Leben ist. Wir haben jetzt, meine Frau und ich, bei unseren Jugendmitarbeitern das Thema, du sollst Vater und Mutter ehren. Und wir müssen noch dran ringen, wie wir das ist, mit unseren Jugendmitarbeitern in Bad Liebenzell, wo die ihre Freizeit haben, mit ihnen besprechen können, dass es Gott als Geschenk meint und nicht als Pflicht. als eine Verheißung für unser Leben, wenn er uns die Gebote gibt. Die Gebote sind Verheißungen, was Christus aus unserem Leben machen will. Also, Paulus ist nicht gegen die Ordnungen, sondern warum wollt ihr wieder diesen kümmerlichen, er nennt sie schwache und dürftige Mächte euch zuwenden, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ich würde jetzt zu diesem Gesetz noch hinzusetzen, was wir immer wieder hatten in unserer, wie sagen wir, Protestantismus. Ist das so Mode, dass man dem Christen genau sagt, was heute evangelisch ist? Da muss man gewisse politische Einstellung haben, da muss man eine gewisse soziale Einstellung haben. Was einfach fehlt, ist die Freiheit des Geistes. Und deshalb gibt's auch keinen Aufbruch und kein Leben. Es ist alles erzwungen, modisch angepasst. Warum ist das unmöglich, wieder zu den alten Ordnungen zurückzugehen? Vers 9 Anfang. So, mein zweiter Punkt, dieser Rückschritt ist jetzt unmöglich geworden. Warum? Wir haben doch Gott erkannt. Wir haben Gott erkannt. Wo haben wir Gott erkannt? Wo haben wir Gott erkannt? Im Kreuz Jesu. Haben wir seine Liebe erkannt? Ich bin vor Gott ein verlorener Sünder und werde durch seine Gnade allein gerecht. Das ist Rechtfertigung. Er hat es doch einmal erkannt. Und jetzt meint er, jetzt könnt ihr mit eurer Willenskraft das machen. Nein. Das Wunder eures Lebens ist die Gnade Gottes, die euch trägt. Und ihr könnt auch euer Heiligungsleben nur in der Gnade leben. Sie können ihr Eheleben nur in der Gnade leben. Sie können ihr Berufsleben nur in dieser, in diesem göttlichen Erbarmen leben, in dieser Liebe Gottes, die sie trägt. Ihr habt doch Gott einmal erkannt, wie könnt ihr euch wieder zurückwenden zu diesen alten, brüchigen Mächten? Er hat es ja selber erzählt, Kapitel 1, Vers 12, Gott hat seinen Sohn in mir geoffenbart. Es war für Paulus die Kraft. Er hat Jesus erkannt und es blieb zeitlebens für ihn der Motor. Er hat auch davon gesprochen, die Liebe Gottes ist ausgeschüttet wie mit Eimern in mein Herz. Er hat immer wieder davon gelebt und das hat ihn getrieben und getragen. Paulus hat nie gesagt, wenn ihr wollt, müsst ihr euch nur anstrengen. Er hat immer wieder er hat Christus vor die Augen gemalt und hat gesagt, diese Kraft treibt. Und wenn es jetzt ganz ähnlich wieder am Sonntag beim Kolosserbrief. Ihr seid Auserwählte, ihr seid Geliebte. Und wenn ihr Grimm, Neid und Hass in eurem Leben überwinden wollt, müsst ihr zu Christus kommen und die Liebe Christi anziehen. Nur so könnt ihr eure dunklen Trieben eurem Leben überwältigen. Ihr könnt es nicht mit irgendwelchen eigenen Ordnungen und Verpflichtungen. Es gibt verkrampfte Christen. Heiligung, das Wort ist ein ganz wichtiges Wort, wie heilig ich mein Leben, ist ein ganz wichtig, geht nur aus der immer neuen Entdeckung der Gnade Jesu, seiner Vergebung, seiner Liebe. Und in ihrem Leben waren das immer die größten Zeiten, wo sie die Gnade Jesu ganz neu erfahren haben. Und von seiner Liebe getragen waren. Es gibt kein anderes Evangelium. Ihr habt doch Gott erkannt. Warum geht er jetzt wieder zurück? Und jetzt kommt ein weiterer Punkt, den Paulus sagt, Vers 13, ihr wisst doch, wie ich bei euch war. Und das gehört jetzt ganz stark dazu. Warum war Paulus ein so schwacher Bote? Wir haben ja Bilder von Paulus, Rembrandt oder wer sie gemalt hat, Dürer. Nach dem, was er hier in den Briefen immer erzählt, muss seine Erscheinung schwach gewesen sein. Er hat auch ganz offen immer erzählt, wie er körperlich durch seine Krankheit angefochten war. Und das ist ja wirklich ein Geheimnis. Warum hat Gott den Paulus so schwach gemacht? Der musste doch dienen. Warum war er denn so angeschlagen? Und Paulus sagt, man kann wahrscheinlich die Gnade Jesu nur dann richtig verkündigen, wenn nichts an eigener Stärke das noch verdecken kann. Vielleicht haben wir auch eine Art immer wieder, dass wir meinen, guck mal, wie schön der aussieht oder wie der toll das kann. Vielleicht war es doch das Geheimnis von Ludwig Hofacker, dass er körperlich völlig zerbrochen war. Und vielleicht war es das Geheimnis von Paulus, dass er sich durchgeschleppt hat mit der letzten Kraft. 2. Korinther 12. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was meint er mit den Schwachen? Das sind die, denen die Luft ausgeht, die nimmer können. Und ich sehe immer den Gegensatz. Eine starke Kirche mit allen Gewändern. Ich will das jetzt nicht irgendwie negativ schildern. Die großen Kirchenversammlungen. Ich habe gelitten, als ich den Vatikan besucht habe und durch diese Peterskirche ging. Wenn ich den Paulus vor mir sehe als einen schwachen Zeugen, der die Gnade Jesu ergriffen, das war eine Kraft, von der er getragen wurde. Das Evangelium ist in wenigen Jahren bis nach Spanien gelaufen und niemand konnte es aufhalten. Und wenn Sie es dann wieder verfolgen, das war ja die Bitte von Friedrich Hensler, deshalb, wir wollten gar nichts mehr machen, warum wir das mit diesem Buch noch einmal getan haben. Was sagt, sammel doch das einmal in unserer Zeit, wo man immer Siege erleben will. Und es gibt Siege, viele Siege. Aber dass Gott seine Siege macht mit Menschen, die er oft ganz tiefe Wege führt. Was Bodelschwing für Jesus bauen durfte, war genial. Aber da muss man wissen, wie Gott diesen Ministersohn, den Spielkameraden des deutschen Kaisers, die ganze Jugendzeit mit dem deutschen Kaiser Friedrich verbracht hat, das nur 88 Tage regierte, so tief geführt hat, an den Grab seiner Kinder, wie der allein gemeint hat, nur noch die Gnade Jesu hält mein Leben. Und das hat er gelebt, in seinem Liebesdienst an den Kranken. Und dass das Evangelium, das sich bei uns ausgebreitet hat, weil Kriegsgefangene einst ihren Bewachern die Liebe Jesu vorgelebt haben. Im Zeugnis, und das war die Kraft, die Europa besiegt hat. Wir hatten das Evangelium nach Europa gebracht, die iroschottischen Mönche, wir wissen ja immer viel zu wenig davon. Warum haben unsere alten germanischen Väter ihren Wodan und alles weggetan? Da kamen Leute, die gesagt haben, wir wollen um Jesu willen heimatlos sein. Das waren ganz schlichte Leute, die erfüllt waren von der Liebe Jesu und haben das hier verkündigt. Und das war nicht Bonifatius. Bonifatius hat Europa nur an den Vatikan angeschlossen, hat es römisch gemacht. Aber das Evangelium ist großenteils durch die iroschottischen Mönche, ganz schlichte Wanderburschen, weitergetragen worden, die nur erfüllt waren, Jesus zu dienen. Und dann durch die Sendboten von Martin von Tours, diese vielen Martinskirchen in unserem Land, die die Liebe des Martins mit dem Mantel weitergetragen haben. Ganz schlichte Evangeliumsboten. Und verstehen Sie, warum ich sage, ich will das jetzt nicht schlecht machen, die Peterskirche, wem es gefällt, den Vatikan und so soll sich dran freuen. Aber eine machtvolle Kirche, das Fernsehen bringt das noch. Aber wir wissen doch, dass zu gleicher Zeit die ganze Welt sagt, die Kirche hat für uns keine Bedeutung mehr. Und die Kirche ist hohl und wenn der Staat morgen die Kirchensteuer abschafft, dann bricht alles in sich zusammen. So, die Kraft der Kirche, das hat der Luther so schön in der Reformation immer gesagt, ist doch das Evangelium von Jesus und von der Gnade Jesu. Und davon lebt die Kirche. Und das kann keine Macht der Welt ausrotten. Und da kann man die Kirchen wegnehmen, da hat ein Kommunismus alle Prediger in das Straflager bringen können. Und so, diese Gnade Jesu ist es, die treibt. Und das wird in unserer antichristlichen Zeit, in die wir auch noch immer stärker hineingehen, wird genauso sein, dass Christus heute seine Gemeinde baut. Und wird er tun, wo Menschen seine Gnade ergreifen und getrieben werden von seiner Liebe. Da wird Gemeinde gebaut werden. Und da wird Großes geschehen in aller Schlichtheit und Bescheidenheit. Jetzt gucken wir uns nochmal die Krankheit des Paulus ein bisschen näher an. Sein Dienst in der Schwachheit. Vers 13, dass ich euch in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe beim ersten Mal. Ist Gefahr, dass er Predigt stark ist, dass er rhetorisch glatt rübergeht. Will Ihnen Mut machen, dann Sie ganz schlicht, aber echt Ihr Zeugnis weitergeben, wird das die Herzen berühren. Wenn Sie Jesus so von, mit Ihrem Wort weitergeben, so wie Sie sein Wort vernehmen, in der Schwachheit des Fleisches. Vers 14, die leibliche Schwäche war den Galatern ein Anstoß, ein Ärgernis. Natürlich haben sie gesagt, wie ist das möglich? Wenn Gott mit ihm wäre, müsste er ja gesund sein. Aber es ist ein Geheimnis Jesu gewesen, dass er seine Boten immer genommen hat, angeschlagen. So ein Calvin. Mein Leben ein beständiger Todeskampf. Und dann versteht man seine Schriften, warum er so viel begriffen hat, dass allein Christus trägt. Und da verstehen Sie, warum unsere satte Zeit und materialistisch reiche Zeit so schwach ist an Gottes Erfahrung. Und Sie haben es ja immer wieder erlebt, wie auch bei uns allen diese schweren Zeiten, auch die Zeiten der Krankheit, große Segenszeiten sind. Ihr habt mich nicht verachtet, sagt der Paulus, nicht von mir ausgespuckt, sondern ihr habt mich aufgenommen wie ein Engel Gottes, ja, wie Christus Jesus, weil Sie von ihm das bekommen haben. Der hat Ihnen Christus gezeigt. Ist ja immer so schön, die Liebe, die man so in einer Gemeinde erlebt. Und immer, warum? Wenn man diesen Dienst tut, wird es anderen Menschen helfen, Christus zu erkennen. Es ist ja gar nicht die Eigenschaft, die uns gehört. Sagt der Paulus, ich habe ja das von euch eine Liebe bekommen, die mir gar nicht zugestanden habt. Aber Sie haben die Lebenswende erfahren bei Paulus. Und er hat gesagt, ihr wart doch so glücklich in der ganzen Schwäche meines Dienstes. Und nun rätselt man darüber, ob Paulus eine Augenkrankheit hatte, weil er sagt, ihr hättet am liebsten eure Augen ausgerissen und mir geschenkt. Oder ist das nur eine bildliche Sprache? Ja, jedenfalls, die Leute hätten für den Paulus alles hergegeben. Er sagt, warum habt ihr euch denn wieder umdrehen lassen durch diese falschen Propheten und diese falschen Lehrer, die bei euch eingedrungen sind? Und das müssen Sie wissen, dass das in der Christenheit immer eine Gefahr ist, dass Leute kommen, die dann sagen, dass das Christenleben in einer selbstgemachten Heiligkeit besteht. Die sagen dann plötzlich, das war richtig, so fängt das Christenleben an mit der Gnade Jesu, aber es geht dann auch noch weiter. Und dann muss man auch noch höhere Erfahrungen haben. Und dann haben sie die ganze Latte, was alles noch dazukommt. Dann kommen die Stufen, die man durchschreiten muss. Der Charles Haddon Spurgeon, den ich sehr schätze, der große Prediger in England, hat gesagt, bis zum Tod bleibt es meine ganze Theologie. Christus starb für mich. Weiter will ich nie kommen. Es gibt keine höheren Offenbarungen. Ich glaube auch nicht an höhere Visionen und Träume. Es war ja ganz schwer bei der Pfingstbewegung, als sie in die Jahrhundertwende begann, hatte sie ja jene ganz verderbliche Lehre in unsere frommen Kreise hineingedrängt vom reinen Herzen. Man kann das reine Herz in dieser Welt erreichen. Wenn die Leute bloß ein bisschen ehrlich gewesen wären vor sich selber, hätten sie sagen müssen, es stimmt ja gar nicht. Aber man kann sich im Frommen in so viel Lügen hineinschaukeln. Und deshalb wollen wir nüchtern bleiben. Und das war an Paulus sehr wichtig. Und sagt, ich war so unter euch, warum ist das gekommen? Erlebe ich keine Siege mit Jesus? Doch, ich erlebe Siege. Ich erlebe viele, viele Siege. Wir haben auch sehr viele Gebetserhörungen erlebt und erleben sie täglich. Und doch tragen wir auch viele Schwächen miteinander, auch viele schwere Wege, auch von Ihnen. Viele gehen durchs Leiden und erleben kein Wunder, und der andere erlebt ein Wunder. Das bloß nochmal zur Klärung, warum wir auch, wenn wir große Wunder erleben, nicht große Fanfaren blasen. Denn auch wenn wir Gebetserhörungen erleben, sitzen 10 andere da, die sagen, und ich habe nichts gehört, wie der Herr mir geantwortet hat, ich bleibe ihm treu, aber die im Leiden warten, auch das gehört zum Christenstand, und die wissen, Gott ist für mich, weil er seinen Sohn Jesus gegeben hat, der kann mich nichts aus seiner Hand treiben. Das bleibt so, auch wenn ich nichts fühle und nichts spüre. Auch wenn ich angefochten bin, gilt das. Und das ist so schön, dass wir auf diesen Punkt kommen, weil Sie spüren, wie das immer wieder in jeder Generation der Christenheit eine Versuchung ist, sichtbar das zu beweisen, sagen, wir haben einen höheren Stand als du und wir sind eben, und wir haben das erlebt und wir können das wirklich nachmessen, wir können das jetzt sagen. Sehr interessant, wo Sie es angucken wollen, in der Mission. Und immer das Beispiel von dem Ludwig Krapf nehmen, der sicher heute für die Kenianer einer der größten Männer ihrer Geschichte ist. Bis zum Schluss sagt, ich habe eigentlich mit meiner Mission wenig erreicht. Das ist dem Herrn verborgen, das ist den Menschen verborgen, aber Gott nicht. Gott kann Segen erst geben aus der Schwachheit. Sie müssen das aus der ganzen Bibel einmal sehen, wie das ein Grundgesetz ist. Wir berühren es immer wieder, wie der Herr das schenkt. Jesaja 31. Da hat Israel immer wieder gesagt, wir gehen nach Ägypten, wir setzen auf die Pferde von Ägypten. Da hat Gott gesagt, nein, nein, ich will nicht die Machtmittel. Gott braucht nicht die Fürsprache der Welt. Ich habe vielleicht auch lange Zeit meines Lebens gemeint, wir müssten gucken, dass wir in die Presse kommen. Das ist alles ein falscher Weg. Wir brauchen nicht die Fürsprache der Welt. Sondern, ja, wenn Sie es aufschlagen, Jesaja 31 und 32, wo Gott dann sagt, ich mache doch mein Heil aus der Schwachheit heraus, bei den Geringen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Weh denen, die hinabziehen nach Ägypten, um dort was zu suchen. Ägypten ist Mensch und nicht Gott, und seine Rosse sind Fleisch und nicht Geist. Sondern der Herr, siehe, der Herr wird sein Reich aufrichten. Er wird ein König regieren. Warum hat Gott seinen Sohn Jesus in der Krippe in Bethlehem in die Welt gesandt? Warum hat er ihn nicht in einem Palast in die Welt gesandt? Weil die Gemeinde Jesu immer aus der Schwäche herauskommt. Weil Gott diese, ja, seht an eure Berufung, sagt der Paulus, 1. Korinther 1. Nicht viel Starke, nicht viel Edle. Aber wir meinen, wir sind hier in der Horrorabitur und so. Nein, der Herr sagt, wer bist du denn? Was schwach ist, was gering ist, hat der Herr erwählt, auf dass er zunichte mache, was etwas ist. Gott wollte das einfach zeigen. Wir sind, wo wir Gemeinde Jesu sind, durch alle Generationen hindurch, war es eine Schar derer, die den Heiland Jesus und seinen Opfertod dringend nötig haben. Eine Schar von Sündern, die entdeckt haben, es floss für mich das teure Blut, das Glauben fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, den Jesus starb. Das ist evangelische Rechtfertigungslehre. Es war das, was Luther entdeckt hat. Und das ist zu allen Zeiten, auch heute, in der Jahrtausendwende, das Evangelium, das die Menschen zieht. Nur das. In der ganzen Ärmlichkeit und Schwäche unseres Dienstes, wir können gar nichts anderes dazu machen. Und so hat es die Mission erlebt, und das Leiden ist ganz besonders ein Vorbild. Paulus sagt, werdet wie ich. Paulus, Vers 12. Werdet wie ich. Es ist ganz wichtig, dass wir auch voreinander sagen, wir sind Leute, die nicht die Erscheinung bieten können. Wir sind schwache Leute, aber wir haben einen starken Herrn, der mit seiner Gemeinde Großes wirkt. Wir haben dieses Beispiel genommen, das ist ja immer das einfachste und sprechendste Beispiel, diese Mutter vom Kultus Mr. Hahn, diese Rosalie Hahn, diese Lala Hahn, die ja schon als Kind so schwer leidend war und dann auch durch die ganze Lebensführung dort im Baltikum sehr schwer leidend war und im Rollstuhl war. Es war schon schwer für eine Mutter mit vielen Kindern im Rollstuhl zu sitzen, wo dann ein Pfarrer zu diesem
Evangelisten Hahn sagte, das war mehr als 100 Predigten von ihnen und der Hahn hat gut gepredigt. Das, was die Frau in einem kurzen Krankenbesuch unter Schmerzen einem Gemeindeglied mitgegeben hat. Der Leidensstand hat das ganz besondere Christuszeugnis. In der ganzen Klarheit, wo nichts vermengt wird mit irdischer Stärke. Und das ist so wichtig, dass man das wieder erkennt und wieder in unserer Zeit, die dauernd so alles auf Power trimmt. Ja, es gibt eine Power, aber das ist die Power Christi. Und das ist eine im Kreuz verborgene Kraft, die nicht vor der Welt demonstriert werden kann. Die Welt kann diese, die kann bloß merken, wenn Tore geschossen werden beim Fußball und wenn was leuchtet und wenn man was groß herausstellt, wenn der Mika Häkkinen siegt oder nicht siegt und Ferrari und das ist für die Augen der Welt. Und Christus geschehen kann die Welt mit ihren Augen nicht sehen, also geistliches Geschehen. Und eine Gemeinde ist so gefährdet, dass sie dauernd von diesen äußeren Faszinationen herkommt. Und Paulus sagt, werdet wie ich. Auch im Leidensstand ist es, nicht, dass sie sich Leiden wünschen brauchen, gar nicht, sondern dass sie jetzt mittragen. Viele unter uns haben schwer zu tragen. Da wollen wir mittragen und gar nicht mehr groß sprechen und wissen, da wird sich Jesus mächtig verherrlichen, auch auf einem schweren Weg. Weil der Herr immer so sein Wort gehalten hat. Und gerade umso herrlicher das getan hat, auch auf schwierigen Wegen. Und wir wissen, dass die Gemeinde Jesu immer gewachsen ist, da wo es so ausgesehen hat, wie wenn die Verfolgung triumphieren würde. Wie wenn die Gemeinde zerschlagen würde. Der Kirchenkampf des Dritten Reichs war doch ein Geschenk für die Kirche. Dass endlich mal wieder Fronten klar waren. Das ist alles so wahr wie heute, wo man meint, ja, ist eigentlich alles klar. Und dann sagt Paulus, es gibt Eifer und sagt, passt auf, es gibt zweierlei Eifer. Und das spricht ihr noch einmal an. Sie eifern um euch, sie werben um euch, sagt Vers 17, eigentlich sie eifern um euch, aber sie eifern falsch, diese Leute. Sie wollen nur groß gehalten sein, sie wollen ihren Namen groß machen. Das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste, wenn es hier in unserer Gemeinde um Namen ging und nicht um Jesus. Es geht immer nur um Jesus und den Herrn. Und Paulus sagt, wenn Menschen kommen und sie wollen nur sich selber rausstellen, das ist ganz furchtbar. Wenn wir eifern oder werben um Menschen, dann tun wir es, eifern, damit Menschen dass Christus Gestalt gewinne. Darum wollen wir eifern. Dass Christus im Leben von Menschen Raum gewinnt. Da wollen wir eifern. Sonst nichts. Paulus war ganz groß, wie er selbst das ertragen hat, dass sie ihn in Korinth etwa unfähig nannten. Sie nannten seine Erscheinung peinlich, schwächlich. Er soll am liebsten nimmer kommen. Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass Paulus dieses so hat hören muss von den Gemeinden, die er selber gegründet hat. Und er sagt, das ist richtig, gut so. Ich will euch nur auf Christus hinweisen. Und er war völlig frei von seinem Ruhm und vom Erfolgsdenken her. Aber er hat nur gesagt, fallt nicht in die Hände von Schaumschlägern, die euch nur an sich binden wollen. Vers 19, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Ich kämpfe drum, damit Christus in euch sein Werk treiben kann. Ich bin irre an euch. Und dieser Kampf um dieses Gesetz, von dem wir also jetzt geredet haben, hat schon eine sehr wichtige Bedeutung für uns. Dass wir sicher ein Leben lang dran ringen, darum ringen, auf dieser einen Spur des Evangeliums zu bleiben. Und um das ging mir. Sie wollte heute keine böse Worte gegen irgendeine Seite oder so sagen. Ich wollte es nur klären und sage, wo irgendwo das in unserer Zeit auch wieder zum Vorschein kommt. Ich will Ihnen Mut machen. Gehen Sie den Weg mit Jesus ganz fröhlich. Der Herr wird Sie gebrauchen, wird Sie zum Segen setzen und in aller Schwäche und Ohnmacht. Sie können auch Ihre Niederlagen, Ihr Versagen, Ihre Untreue besser einordnen und sagen, gut, ich bin froh, wenn sie sich nicht versteigen in scheinheilige Höhen, sondern wenn sie ganz nüchtern bleiben und sagen, ich bin ein Mensch, der täglich die Gnade Jesu braucht. Und meine Großmutter ging so weit, dass sie gesagt hat, sie können keinen Pfannkuchen backen. ohne die Gnade Jesu. Aber wir merken das oft genug, wie uns so viel misslingt im Leben, dass wir sagen, ich werde immer abhängiger von ihm und ich will immer mehr Christus fassen und von dem Wunder seiner Liebe leben. Dann machen wir nächstes Mal, jetzt habe ich das hinten doch noch vergessen, das wollen wir doch noch kurz anführen. Da geht es nur noch um den Abschnitt, dass er sagt, er demonstriert das an einem Beispiel nun und sagt, der Sohn, der Hagar, der Ismael, das war ja eigentlich nur vom Fleisch nach ein Kind. Und das war nicht der Verheißene. Der Isaac war der Verheißene. Und sie können auch mit allem Druck und mit aller Verkrampfung können sie gar nichts erreichen. Für Christus gar nichts. Sie können wie verrückt schaffen. Sie können ihre Kinder anschimpfen und verhauen und alles. Darum werden sie keine Christen. Sie können sie in die Kirche zwingen. Es geht nicht. Die Kinder kommen nur aus der Verheißung, aus dem Verheißen. Natürlich werden wir drum ringen. Wir werden wie der Paulus drum kämpfen. Wir werden reden. Aber ich weiß, dass es nur Gott tun kann. Und das sagt er hier, sagt, so war es doch bei Israel auch. Das, was Ismael war, das war eine fleischliche Linie. Und zum Glauben kann man nur kommen aus der Verheißung, da wo Christus Gestalt gewinnt.